Ich sehe uns so als eine Truppe, die sehr früh Veränderungen wahrnimmt. Und ich kann jetzt in der zweiten Jahreshälfte 25 feststellen, dass die Auftragseingänge zunehmen. Dass wir hatten jetzt auch in 24, 25 eine Zeit, wo man zumindest im Hochbau keine tolle Umsatzzahlen hatte, die Rendite eher mäßig waren. Ich denke, wir werden jetzt auch, unser Chef, der Philipp Groß hört es nicht gerne, aber wir werden spätestens in 26 auch die Milliarde an Bauleistung knacken. Wir hatten allein in 2024 40% Wachstum.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
2026 werden wir die Milliarde Bauleistung knacken. Johannes Adomeit ist voll positiver Energie. Der Geschäftsführer von Peter Großbau, verantwortlich für den Hochbau, konstatiert bereits 40% Wachstum im Jahr 2024 für den familiengeführten Generalunternehmer. Nun stellt er fest, im zweiten Halbjahr 2025 ging die Post ab. Heißt, die Auftragsbücher füllen sich wieder. Wohnprojekte kommen zurück, aber auch Hotels. Wir sprechen über den CISPA Innovationscampus in St. Ingbert, den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von etwa 280 Millionen Euro. Der soll künftig ein Ort für Startups, Innovationsprojekte und Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sein. Und auch über die staatliche Kunsthalle Karlsruhe eine ganz andere Herausforderung mit Sondergründung und einem Geschossbau in die Erde. Johannes Adomeit erklärt die im Haus entwickelten KI-Bots, die wiederkehrende Tätigkeiten übernehmen und was das mit Mitarbeitern und Führungskräften macht. Dabei geht es, jawohl Klischee, auch um das Abschneiden alter Zöpfe, um halbautonome Kräne und Bohrroboter. Momentan wird eine Sanierungsabteilung im Brückenbau aufgebaut. Eine Idee, die schon weit vor dem Konjunkturpaket der Bundesregierung entstand. An Letzteres glaubt Johannes Adomeit nicht, an das Thema Brücken allerdings schon. Da werden wir die nächsten 30, 40 Jahre zu tun haben, sagt er. Ein Podcast mit Ausblick also. Viel Spaß mit Johannes Adomeit. Immobilieros Podcast heute in Karlsruhe. Für mich tatsächlich am Ende der Welt. Ich bin gestern mit dem Zug 8,5 Stunden bis hierher gefahren. Gebe zu, Deutsche Bahn hatte Verspätung. Mir gegenüber sitzt Johannes Adomeit, Geschäftsführer Hochbau bei Peter Großbau. Hallo.
Hallo, guten Tag.
So, wir haben uns jetzt gerade vorher kurz unterhalten, weil ich gefragt habe, wo bin ich denn hier? Da haben Sie gesagt, am Ende der Welt. Am Ende von Karlsruhe, richtigerweise. Das ist hier der Firmensitz von Peter Großbau, richtig?
Das ist ein großer Standort, der größte Standort mittlerweile, was den Umsatz betrifft. Aber der Hauptsitz ist im Saarland. Da sind wir ganz im Westen der Republik.
Okay, gut. Also dann starten wir jetzt mal mit einer Schnellfragerunde, die ich mir ausgedacht habe, die so ein bisschen den roten Faden spannt zu den ganzen Themen, die wir beide zusammen bearbeiten wollen. Also lieber Schlamm an den Stiefeln oder Kurzhein am Bildschirm?
Klarer Fall, Schlamm an den Stiefeln.
Wenn KI auf der Baustelle übernimmt, wer gibt den Ton am, Bauleiter oder Bot?
Der Bot soll helfen. Und mit dem Bot kann der Bauleiter wieder die Regie übernehmen, so wie es sein soll.
Also der Bauleiter mit dem Bot?
Der Bauleiter mit dem Bot. Der Bauleiter hat mehr Zeit für seine Aufgabe vor Ort auf der Baustelle.
Gut. Was ist schwieriger, ein Fundament im Ruhr oder ein Bauantrag in München?
Klarer Fall, die Suggestivfrage. Der Bauantrag ist natürlich der schwierigere Teil, wobei München da nicht hervorsticht.
Sondern?
Also wenn ich so ehrlich sein darf, Stuttgart ist eine Nummer härter.
Okay, Sie sind als Geschäftsführer Hochbau vielleicht gleich am Anfang zum Einordnen für München, Karlsruhe, Mannheim, Pfullendorf und Stuttgart verantwortlich, richtig?
Nürnberg und Kaiserslautern kommen noch dazu, genau.
So, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Sehr gut. So, und als Erstes will ich mit Ihnen ein bisschen philosophisch anfangen. Und zwar, wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, wie radikal sind Sie denn?
Wenn man radikal so versteht, dass man mit Gewohntem bricht, dann würde ich sagen, ich persönlich bin radikal und wir als Firma auch. Eines unserer Firmenmottos, Leitschlagworte ist verändernd. Und das steht so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass sich das bei uns so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht. Die Kunst ist, jeden Mitarbeiter da auch mitzunehmen, sich einfach von alten Zöpfen auch mal zu trennen und alle Gewohnheiten abzulegen. Gerade das Thema Digitalisierung stellt uns da immer wieder Herausforderungen, neue Methoden in der Abwicklung der Baustelle, Stichwort Lean. Das sind solche Themen, die wir nicht in dem Sinn angehen, dass wir die Leute überstülpen, aber radikal in unserer Entschlossenheit, es umzusetzen.
Okay, jetzt sind wir in der Immobilienbranche unterwegs, die ja jetzt nicht gerade für Innovationen steht, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Wir sitzen hier in einem Unternehmen, das 140 Jahre ungefähr alt ist. Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Aber wenn man in so einem etablierten Unternehmen neue Dinge bewegen will, gibt es dann nicht auch die Gegenströmung, die sagt, ah, wir haben das schon immer so gemacht. Lasst uns das mal weiter so machen.
Ja, also das habe ich gerade eben versucht, so ein bisschen anzudeuten. Es gibt natürlich, wir haben mittlerweile über 3.000 Mitarbeiter, 3.500. Da gibt's immer welche, die sagen, ich bin so gewohnt, ich mache so weiter, wie ich's kenne. Das ist ja die Aufgabe der Führung, da einzuwirken, dass wir da nicht stehen bleiben. Ja, wir hatten in den letzten Jahren gesellschaftlich, denke ich, gewaltige Umbrüche. Damit meine ich jetzt nicht nur die Wirtschaftskrise, die uns erfasst hat in Deutschland, auch davor, die Krisen, die so ein bisschen hingeleitet haben, Corona, Ukraine. Ukraine hat sich am Bau, denke ich, stärker ausgewirkt wie Corona. Wir hatten da massive Herausforderungen, die zu bewältigen waren. Alte Gewissheiten haben nicht mehr gegolten, dass die Preise so sind, wie wir sie kalkuliert haben. Da mussten wir flexibel sein, da mussten wir auch ein Stück weit radikal reagieren, neue Wege gehen und das aber in einer Art und Weise, die Leute mitnimmt.
Mhm. Lassen Sie uns mal ganz kurz auf die aktuelle Situation gucken. Wie schätzen Sie die jetzt so Ende 2025 ein? Ist noch Krise? Sind wir nicht mehr in der Krise? Ist es eine andere Krise? Ist es eine neue Krise?
Also nach außen hin sind wir mitten in der Krise. Ich sehe uns als Generalunternehmer, wir bauen ja überwiegend schlüsselfertig, also insbesondere im Hochbau natürlich, ich sehe uns so als eine Truppe, die sehr früh Veränderungen wahrnimmt. Und ich kann jetzt in der zweiten Jahreshälfte 25 feststellen, dass die Auftragseingänge zunehmen, dass wir hatten jetzt auch in 24, 25 eine Zeit, wo man zumindest im Hochbau keine tolle Umsatzzahl hatte, die Rendite eher mäßig war, ja. Und jetzt in der zweiten Jahreshälfte 25, da ging auf einmal die Post ab. Das kann man so sagen. Das sind nicht nur die Kalkulationsabteilungen seit mehreren Monaten unter Volllast, sondern auch die Auftragsbücher füllen sich stark.
Und das ist dann Wohnungsbau oder was ist es?
Das ist auch Wohnungsbau. Es kommen auch wieder Hotels an den Markt. Sind dann aber eher so einzelne Leuchtturmgeschichten. Wir haben auch Bürogebäude wieder in der Abwicklung. Generell stellen wir fest, dass die Bürogebäude und auch der Industriebau immer noch zu kämpfen hat. Da sind die Anfrage nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Der Wohnungsbau und die öffentliche Baute haben doch zugenommen. Das stellen wir fest.
Gut, über öffentlich reden wir dann gleich noch. Wir kommen noch mal zur Radikalität. Sie haben einen, oder das Unternehmen, nicht Sie persönlich, aber das Unternehmen hat einen KI-Agenten entwickelt. Was macht der und vor allen Dingen, wo hilft der Ihnen genau? Und vor allem, wer hat den auch entwickelt?
Ja, das ist unser Herr Weins, der bringt uns da oder hat uns da auf ein anderes Niveau gebracht in dem Bereich, da dringend notwendig.
Also Sie haben einen eigenen ITler, der sich um Innovationen kümmert und sowas?
Genau, wir haben einen eigenen ITler, der bedient sich natürlich auch der Bots, die Microsoft beispielsweise entwickelt, aber der passt diese am Markt vorhandene Lösung, passt er auf unsere Bedürfnisse an. Ja, ich bringe mal zwei Beispiele. Das eine ist ein Beispiel aus der Wertschöpfung und eines aus dem Shared Service Wertschöpfung. Da haben wir zum Beispiel eine Software, die hilft, Dokumente zu analysieren. Ja, in Sekunden nicht nur die Dokumente zu finden, sondern auch abzugleichen. Das ist wichtig, gerade bei umfassender Verträge, bei umfassender Anfrageunterlage, dass man auf einen Blick sieht, was hat sich verändert, sind vielleicht auch Formulierungen drin, die wir nicht akzeptieren können, ja, so dass wir ein Stück weit dieser Vertragsprüfung und auch des Dokumenteabgleichs das ist ja letztendlich eine Fleißarbeit, an die KI abgeben können. Ja.
Das heißt, es muss niemand mehr da sitzen und jede Seite der Verträge miteinander
manuell abgleichen. Ja. Und es muss auch niemand die routinemäßig schwierige Regelungen oder Regelungen, wo bei uns so ein bisschen ein Blaulicht angeht, routinemäßig, die immer mal wieder auftauchen, die rausfiltern, manuell prüfen, sondern die werden dann ein Stück weit automatisiert herausgefiltert. Im Shared Service, wir haben da einen Bot, der uns hilft, die Energiedaten aus den Rechnungen zu erfassen. Das ist wichtig, um Zertifizierungen zu erreichen, nach ISO 50001 beispielsweise. Und da geht es letztendlich um Nachweise hinsichtlich Nachhaltigkeit. Und das haben in der Vergangenheit mehrere Personen manuell erledigen müssen. Und das macht heute letztendlich die KI. Ja.
Und was machen die Personen jetzt?
Die Personen, die können jetzt produktiv eingesetzt werden. Das heißt, wir setzen sie dort ein, wo wir Lücke haben, weil wir andere Stellen nicht besetzen können. Ja, also es ist aufgrund der KI bei uns noch niemand arbeitslos geworden. Die Aufgaben sind einfach andere und wir können mit unserem Personal, was ein Stück weit Entlastung kriegt, andere Aufgaben abdecken, die bei uns schon eine Zeit lang eine Fehlstelle war letztendlich.
Okay, das ist ja spannend, weil viele haben ja Angst davor, dass KI Arbeitsplätze wegrationalisiert. Das heißt, die Mitarbeiter haben umgeschult oder die hatten sowieso schon das Know-how?
Also in den meisten Fällen hatte die ohnehin das Know-how. Ja, in Einzelfällen ist auch mal eine Umschulung notwendig, wobei das erfolgt größtenteils in-house über die Kollegen. Also ich habe noch bei uns zumindest niemand erlebt, der durch die KI arbeitslos geworden wäre. Ja, wir konnten die Leute immer einsetzen und an anderer Stelle sehr gut gebrauchen.
Jetzt gehört ja der Bau zu den wenig digitalisierten Wirtschaftszweigen. Wenn man heute auf eine Baustelle geht, das sieht noch genauso aus wie vor 30, 40, 50 Jahren. Was glauben Sie, wird sich da in den nächsten Jahren tun?
Gut, für die handwerkliche Tätigkeit wird uns die Digitalisierung letztendlich nicht weiterhelfen können. Also mir fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie zumindest. Die Digitalisierung wird uns in administrative Aufgaben weiterhelfen und ein Stück weit auch in der Überwachung der Baustelle. Ja, die Bauleiter, ich hatte ja vorhin gesagt, die sind momentan sehr an ihrem Rechner gefesselt, da kann die KI für Entlastung sorgen, sodass der Bauleiter wieder mehr Zeit kriegt, draußen vor Ort zu überwachen. Ja, mithilfe auch digitaler Lösungen. Ja, beispielsweise Helmkameras, die dazu dienen, innerhalb des BIM-Modells Baustände zu erfassen, Mängel aufzuzeigen. Ja, letztendlich auch helfen, die Mängelabarbeitung, die Qualitätssicherung zu verfolgen. Ja. Also da in diesem Bereich Entlastung der Bauleitung, da bringt uns die Digitalisierung mit Sicherheit weiter.
Ja. Aber Sie sehen jetzt nicht, also ich ziehe es jetzt mal ein bisschen ins Lächerliche, kleine Roboter rumlaufen, die jetzt irgendwas montieren oder so.
Ich habe gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Es stimmt nicht ganz, Roboter kommen schon auch zunehmend zum Einsatz. Ja, zum einen, das ist allerdings noch im Versuchsstadium, gibt es tatsächlich halbautonome Kräne mittlerweile. Und wir haben jetzt auf unserer großen Baustelle CISPA im Saarland, in St. Ingbert, einen Bohrroboter, den wir dort einsetzen werden, der dann einfach kilometerweit Trassen bohrt.
Allein,
also er muss schon von Geschoss zu Geschoss umgesetzt werden, aber wenn er dann im Geschoss sitzt, der Plan, muss natürlich eine ordentliche Arbeitsvorbereitung gemacht werden, ein ordentlicher Bohrplan erstellt werden, der Plan letztendlich eingelesen ist, dann bohrt er vor sich hin. Ja, und das ist eine Arbeit, die sehr, sehr gut automatisiert werden kann. Also da sind wir dann schon auf einem anderen Level, als wir das noch vor 5, 6 Jahren waren. Das kann man so sagen.
Und für Sie auch eine Alternative im Fachkräftemangel?
Ja, auch da gilt das Gleiche. Routineaufgabe oder Aufgabe, wo es eigentlich schade ist, dass man die Arbeitszeit dafür aufwendet, an die Maschine auszulagern letztendlich. Ja. Und ich glaube nicht, dass uns jemand böse ist, wenn er nicht den ganzen Tag Löcher bohren darf. Ja. Für den findet sich sicherlich auch, angesichts des Fachkräftemangels auch eine andere Arbeit. Ja.
Kurz die Luft anhalten und ganz genau zuhören. Der Podcast geht gleich weiter. Zwischendurch würde ich aber gerne noch auf ein ganz, ganz kurzes Mini-Interview haben wollen hier. Und zwar Mini auch, weil es um die Sendung mit der Maus geht. Und zwar will ich die mit Jobst und Julius Junicke machen, von der Junicke-Gruppe. Die Sendung mit der Maus. Die Junicke-Gruppe macht in Hallen. Richtig?
Richtig. Und warum Sendung mit der Maus? Wir haben kurz vorher gesprochen und sagen, unser Beruf fühlt sich häufig an wie Sendung mit der Maus. Man kommt in irgendeine Halle, irgendein spannender Mittelständler produziert Apfelsaft, macht Schrauben, macht Muttern. Das fühlt sich für uns häufig bei der Erstbesichtigung an wie bei der Sendung mit der Maus.
Sehr gut. Julius, wo seid ihr denn in Deutschland unterwegs?
Wir sind in Hannover, in Braunschweig und in Magdeburg unterwegs.
Und das soll auch so weitergehen?
Ja, und da sehr fokussiert. Und da haben wir den Vorteil, dass wir ein sehr gutes Netzwerk haben, gute Nutzer dort kennen und einen angenehmen Austausch mit denen haben und dadurch sehr detailliert auch auf unseren Kunden zugehen können.
So, das ist sehr herrlich. Alle Informationen gibt's auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt lassen Sie uns doch mal ein bisschen an Peter Großbau teilhaben. Also ich habe vorhin schon gesagt, 140 Jahre alt. Sie haben gesagt 3.500 Mitarbeiter.
Ah, 3.800 sind es mittlerweile.
3.800?
Ich kann gar nicht so schnell folgen, wie wir uns derzeit entwickeln. Ja.
2024 eine Bauleistung von 950 Millionen Euro. Das ist ja schon eine sehr straffe Zahl. Was haben Sie denn noch so zum Unternehmen zu sagen?
Ja, also ich denke, wir werden jetzt auch, unser Chef, der Philipp Groß, hört es nicht gerne, aber wir werden spätestens in 26 auch die Milliarde an Bauleistung knacken. Wir hatten allein in 2024 40% Wachstum. Das ist letztendlich Zeichen dafür, dass in unserem Unternehmen eine ungeheure Dynamik herrscht und dass wir auch ein Stück weit antizyklisch arbeiten. Ja, wir haben in gute Zeiten Reserven gebildet und können jetzt in weniger gute Zeiten am Bau, wirtschaftlich weniger gute Zeiten, tatsächlich antizyklisch erweitern. Das hilft uns, Personal zu gewinnen, das wir zu Höchstkonjunkturzeiten so nicht gewonnen hätte. Ja, letztendlich fällt mir zu unserem Unternehmen ein, dass es ein familiengeführtes Unternehmen ist, dass es jetzt mit Philipp Groß in der vierten, mit seinen drei Kindern in der fünften Generation bereits existiert. Es gibt ganz, ganz wenige Firmen, die das überhaupt erleben. Ja, es liegt wohl im Promillebereich. Und alle drei Kinder der fünften Generation sind bereits im Unternehmen. Ja, die übernehmen erste Aufgaben und wachsen so in ihre Führungsaufgabe hinein. Und das stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft, weil viele Unternehmer haben ein Nachfolgeproblem, das sie nicht gelöst haben. Ja, wir haben in der Vergangenheit auch schon Unternehmer übernommen, die das Nachfolgeproblem so massiv war, dass ein Verkauf dann notwendig war.
Mhm. Was muss man über Sie wissen? Vom Dialekt her würde ich mal sagen, Sie sind...
Ich kann es nicht ganz verbergen. Ich bin Badener, ja.
Sie sind seit wann im Unternehmen?
Ich selbst bin seit 2006 im Unternehmen. Jetzt gehöre ich doch mittlerweile auch zum Inventar. Das ist so, ja.
Das würde ich jetzt aber auch sagen. Und Sie sind studierter Bauingenieur, oder?
Ich bin studierter Bauingenieur. Ich habe tatsächlich 2006, da hatte ich so 4-5 Jahre Berufserfahrung, da habe ich tatsächlich als Bauleiter im Unternehmen begonnen und habe dann die Schritte gemacht. Projektleiter, Niederlassungsleiter, Geschäftsführer, also durch die Hierarchiestufen
gewandert. Okay, also heißt, das ist so der Klassiker eigentlich so in Familienunternehmen, nicht so hohe Fluktuationen, man hat viele Entwicklungschancen.
Ja, das heißt, dass ich mich wohlfühle und ich hoffe, das geht noch viele andere so. Und wir setzen auf Eigengewächse. Das geht nicht immer bei dem Wachstum, das ist ja klar, aber wo immer möglich setzen wir auf Eigengewächse, Leute aus der eigenen Reihe, die wir fördern. Ich hatte auch einen Mentor, der mich gefördert hat. Und ich muss sagen, das ist unheimlich befriedigend, wenn man das beobachtet und sieht, dass das möglich ist.
Mhm. Welche Rolle spielt da Regionalität? Die Leute werden ja alle hier aus dem Umfeld kommen, die jetzt hier arbeiten. Wie viele Leute arbeiten hier in der Niederlassung? Oder in dem
also
Standort?
Am Standort, ja, wir sind ja hier auch noch mit dem tiefen Straßenbau vertreten, mit dem Ingenieurbau, also vor allen Dingen Brückenbau, mit eigenen Deponien, die von hier aus gesteuert werden. Hier am Standort sind es mit Sicherheit 160, 170 Mitarbeiter mittlerweile. Und wir machen im Standort in Karlsruhe mittlerweile den größten Umsatz. Ja, das liegt auch am Hochbau, der hier wirklich sehr etabliert ist.
Und können Sie vielleicht noch mal 2 oder 3 Projekte ganz kurz skizzieren, die Sie da jetzt gerade so unter Ihrer Fuchtel haben?
Also das eine ist jetzt nicht regional, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, das ist das CISPA, das ist das größte Projekt der Firmengeschichte, letztendlich ein Gebäude für eine Forschungsgesellschaft, eine Tochter der Helmholtz-Gesellschaft ein riesiger Ring, Auftragsvolumen um die 280 Millionen. Das ist unser bislang größtes Projekt in der Firmengeschichte. Wir haben aber auch kleinere Maßnahmen, die doch einen gewissen Anspruch haben. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein die staatliche Kunsthalle hier in Karlsruhe. Da wickeln wir das Gewerk Rohbau, Stahlbau ab. Und da ist auch viel Sondergründung dabei, viel Ingenieurbau. Wir werden ein gewisser Teil des Gebäudes, ein Geschoss, so eine Art wie ein Bergmann, ein Geschoss nach unten bauen. Ja. Da ist wirklich alles, was mit Sondergründung und Spezialtiefbau zu tun hat, alles zu sehen, was man sich da so vorstellen kann. Ja. Wir haben in Karlsruhe schöne Entwicklung, mehr Generationen wohnen in der Waldstadt. Da wohnen, es gibt Seniorenwohnungen, Tagespflege, Kindertagesstätte, freie Eigentumswohnungen, also so bunte Mischung. Das machen wir ganz gern, diese Mixed-Use-Projekte auch. In Mannheim machen wir zum Beispiel ein Projekt, da ist dann unter ein großer Vollsortiment, ein Rewe-Markt drin, drüber dann 130 Wohnungen, Kindertagesstätte auf dem Dach. Also solche Mixed-Use-Projekte, die dann einen gewissen Anspruch haben, das ist so ein bisschen unser Steckerpferd, es sind hohe Anforderungen an Schallschutz, an Brandschutz, an die Haustechnik gegeben, aufgrund der unterschiedlichen Nutzung. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd in Karlsruhe. Und wir machen Planung- und Bauenprojekte, wo wir in sehr frühen Leistungsphase dem Bauherrn einen ersten Entwurf liefern, einen ersten Vorentwurf, muss ich sagen, liefern und ihn durch alle Phasen des Bauens begleiten. Das ist auch noch so ein bisschen.
Heißt, das höre ich jetzt richtig raus. Also das eine ist ein Forschungsinstitut, das andere ist ein Museum. Sie haben Mixed Use, wir hatten vorhin schon Wohnen, Sie haben Hotels noch erwähnt.
Logistikgebäude kann ich noch erwähnen. Wir machen für Reifeisen, Baucenter, Baumärkte, Baustoffhandel, machen wir ein Logistikzentrum. Nichts aus der Retorte, keine Schuhschachtel, ich sage es immer so ein bisschen despektierlich, sondern ein Logistikzentrum, wo wir abschnittsweise um ein bestehendes Zentrum drum bauen. Also so
Also das heißt alle,
von der Stange, ja.
Heißt alle Assetklassen, sehr individuelle Dinge, weil so ein Museum, das baut man ja jetzt auch nicht alle zwei Jahre.
Das ist richtig, ja. Also höchste Sichtbetonklasse hat einen gewissen Anspruch. Das ist schon auch für uns was Besonderes. Das sage ich schon. Wir haben ja zum Glück Leute, die sich in den einzelnen Sparten auskennen, die da recht fit sind. Und wir schauen auch immer, dass wir breit aufgestellt sind. Innerhalb des Hochbaus breit aufgestellt sind, um einfach Einbrüche einzelner Bereiche entgegenwirken zu können. Ja,
also wie Sie es vorhin schon gesagt haben, genau. Büro läuft jetzt eben nicht so, dafür ist
dann
jetzt
dann verlagern eben, wir eben unsere ja. Tätigkeit in andere Bereiche, aber wir geben nie eine Kompetenz auf. Wir haben Leute für jeden Bereich des Hochbaus.
Ah, okay.
Kann man
okay.
tatsächlich so sagen.
Ah, okay. Also dann wirklich Spezialisten, die können wahrscheinlich auch vieles abdecken, aber die dann eben speziell, weil gerade so ein Museum, das stelle ich mir halt schon sehr
tricky vor. Das ist anspruchsvoll.
Das
ist anspruchsvoll, genau. Deswegen brauchen wir Leute, die im Spezialtiefbau, die im Rohbau stark sind und dann haben wir wieder andere Trupps, die können Hotelbau aus dem FF.
Ja. Mhm. Was jetzt gleich die passende Überleitung zu unserem nächsten Thema ist, nämlich Infrastruktur. Ich las in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Sie eine Sanierungsabteilung im Brückenbau aufbauen. Also jetzt nicht Sie persönlich, sondern das Unternehmen.
Das macht das eben ein Kollege, ja.
Ja. So, und jetzt haben wir den Effekt, dass alle auf dieses Infrastruktur-Boom-Geld warten. Gibt Experten, Professor Reint E. Kropp zum Beispiel, der sagt, das wird überhaupt gar keine Rolle spielen, das Geld, weil es niemals so richtig ankommen wird und weil es uns auch in der Infrastruktur nicht helfen wird.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Weil einfach in den letzten Jahren viel zu wenig investiert wurde. Was genau soll denn diese, also für was soll denn diese Abteilung fit gemacht werden? Das ist neu, das gab es vorher noch nicht.
Unabhängig von jedem Konjunkturpaket und jeder Ankündigung der Bundesregierung ist das Thema Brückensanierung ein Thema, was den Staat einholen wird. Ja, wir haben einen unheimlichen Nachholbedarf im Bereich der Brückensanierung. Ich sage, da geht mindestens für die nächsten 30, 40 Jahre die Arbeit nicht aus. Es gibt ja Extremfälle. Ich denke da in der Moselgegend, da ist ja mal eine Brücke längere Zeit, Autobahnbrücke längere Zeit gesperrt worden und so gibt's viele kritische Fälle, auch in Baden-Württemberg, auch in anderen Bundesländern, wo dringend Sanierungen anstehen, wo Sperrungen drohen. Und es ist höchste Zeit, dass wir auch dieses Feld abdecken. Das sind rein logische betriebswirtschaftliche Erwägungen.
Das heißt, Sie haben jetzt nicht, also die Regierung hat gesagt, es gibt Infrastrukturpaket und jetzt fangen wir mal an, so eine Abteilung zu gründen, sondern Sie machen das schon ein bisschen länger.
Der Gedanke an eine solche Abteilung, ja. Der existiert deutlich länger. Natürlich freut es uns, wenn die Bundesregierung Geld dabei steht und noch mehr freut es uns, wenn das Geld auch ankommt, dort, wo es auch eingesetzt werden soll. Das ist klar, aber die Überlegung gab es schon viel länger.
Okay. Und glauben Sie denn, dass tatsächlich von dem Infrastrukturpaket genügend ankommt? Weil wir sehen ja gerade viele Kommunen mit Haushaltssperren. Wir sehen jeden Tag, wenn wir irgendwie Zeitungen aufschlagen oder Nachrichten hören, es geht immer ums Geld, was nicht da ist.
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst, dass dieses Konjunkturpaket letztendlich zwar schon dort eingesetzt wird, wo es, für was es vorgesehen ist, dass die Kommunen aber Gelder, die ohnehin dafür vorgesehen wurden, anderweitig verwenden. Das heißt, es wird letztendlich, und das ist meine persönliche pessimistische Einschätzung, letztendlich wird nicht mehr oder weniger gebaut, wie es auch ohne das Paket passiert wäre.
Oh, wirklich, ja?
Also zumindest nicht im großen Stil. Weil einfach die Gelder umgeschichtet werden und andere Lücke gestopft werden. Die Länder, die Kommune, alle haben einen riesen Nachholbedarf, einen riesen Investitionsbedarf an verschiedenen Stellen, nicht nur in der Infrastruktur. Und eigentlich erscheint mir es logisch, dass das dann versucht wird, umzuschichten.
Ja, genau. Aber es gibt ja die Brücken, die saniert werden müssen. Es gibt in vielen Städten sind nicht genügend Schulen da. Die Kommunen an sich haben alte Bürohäuser, die saniert werden müssten. Das ist ja schon ein Riesenberg.
Ja, und das wird auch kommen, wäre wahrscheinlich irgendwann auch notwendig gewesen ohne das Konjunkturpaket und wäre dann aus anderen Töpfen bedient worden. Deswegen glaube ich nicht an diese durchschlagende Wirkung des Konjunkturpakets und ich habe die Sorge auch, dass letztendlich noch mehr Stellen im öffentlichen Dienst geschaffen werden, die Teile des Konjunkturpaketes auffressen.
Vielleicht sollten Sie moderieren, weil Sie machen immer die super Übergänge, nämlich jetzt. Hätte ich nämlich jetzt noch gefragt. Wir haben es nämlich am Anfang gehabt und ich würde jetzt auch so mal den Podcast beenden. Sie haben vorhin gesagt, also Stuttgart ist ganz besonders schlimm mit der Baugenehmigung in unserer Schnellfragerunde. Jetzt sind Sie ja in vielen Städten unterwegs. Es gibt in jedem Bundesland eine andere Bauordnung. Das behindert uns ja, das wissen auch alle, sehr stark. Wie empfinden Sie das? Also haben Sie da irgendwie ein Mittelchen gefunden, wo Sie sagen, naja gut, wir kennen jetzt unsere Pappenheimer, sage ich jetzt mal. Das geht schon irgendwie. Und wie schauen Sie da auch so gesamtbranchenmäßig drauf?
Also ich habe nicht die Illusion, dass wir es schaffen, letztendlich da Vereinheitlichung herbeizuführen. Dazu sind die Interesse und auch das Selbstverständnis der einzelnen Bundesländer einfach zu stark ausgeprägt. Von daher denke ich, ist unser Weg, regional uns aufzustellen, unsere Standorte mit ihrer hohen Eigenverantwortung auch auszustatten, der richtige. Ja, die Kollegen in Bayern, die bauen dann auch in Bayern und müssen nicht die Landesbauordnung von Baden-Württemberg kennen. Und letztendlich ist da die Regionalität, wir sind in den letzten Jahren viel stärker in die Fläche gegangen, ist die Regionalität da ein Schlüssel, um das Problem für uns in den Griff zu bekommen.
Also heißt, ich muss schon den bearbeitenden Kollegen
ich sollte das Personal in der Verwaltung kennen, richtig. Und ich muss mich halt auch mit den Besonderheiten und den speziellen Regelungen des Bundeslandes vertraut machen. Natürlich würde es uns freuen, wenn es irgendjemand schafft, den Dschungel aus 20.000 Normen etwas zu lichten, Dinge zu vereinfachen. Das glaube ich dann, wenn ich sehe.
Sie können ja einen KI-Bot das mal versuchen lassen, eine Vereinheitlichung. Ich bin mal gespannt,
was daraus käme.
Könnten Sie eigentlich mal probieren?
Also ein guter Ansatz, das wird sicherlich enorm viel Rechenleistung in Beschlag nehmen, aber ich werde drüber nachdenken.
Sehr gut. Gut, dann komme ich wieder, wenn Sie das gemacht haben und frage dann mal die Ergebnisse ab. Johannes Adomey, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in ein sehr spannendes Familienunternehmen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.